Viele Christen kennen Jesaja 53 als eine der kraftvollsten Voraussagen auf Christus, und doch bleibt dieser Abschnitt oft merkwürdig fremd. Einerseits wird ein überaus erhabener Knecht Jehovas angekündigt, andererseits erscheint er schwach, entstellt und verachtet. Zwischen dieser scheinbaren Schwachheit und seiner einzigartigen Erhöhung spannt sich eine Linie, die erst im Licht des Neuen Testaments deutlich wird. Gott verfolgt eine tiefere Ökonomie, in der gerade durch Leiden, Kreuz und Auferstehung sein ewiger Plan erfüllt und unser Leben heute berührt wird. Der Knecht Jehovas, verborgene Herrlichkeit im leidenden Retter. Jesaja führt uns in eine Spannung hinein, die menschliche Logik sprengt. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein, und zugleich ist von ihm gesagt, dass seine Gestalt entstellt ist, dass er verachtet, von Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut ist. In der Sprache der Propheten stehen Erhöhung und Entstellung so dicht nebeneinander, dass sichtbar wird, die Herrlichkeit dieses Knechtes liegt nicht neben seinem Leiden, sondern gerade in ihm verborgen. Erst im Licht des Neuen Testaments erkennen wir, wer sich dort verbirgt, der Messias, der Arm Jehovas, der nicht mit weltlichem Glanz auftritt, sondern als nahbarer Mensch aus Nazareth, wie ein Reis vor ihm wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, unscheinbar, angreifbar, doch ganz auf Gott ausgerichtet. Die verborgene Herrlichkeit des Knechtes besteht darin, dass er nicht sich selbst schützt, sondern sich dem Willen des Vaters ausliefert. Gemäß Johannes 12,24 hat der Tod Christi, wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt, das göttliche Leben Gottes freigesetzt. Der Tod Christi hat auch die Welt gerichtet und den vernichtet, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Die Evangelien zeigen, wie die Linien Jesajas in Jesus Gestalt annehmen. Matthäus erkennt im heilenden Dienst Jesu die Erfüllung des Prophetenwortes, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Was äußerlich wie Schwachheit wirkt, ein Lehrer ohne Machtbasis, ein Heiler, der sich von den Massen bedrängen lässt, ein Angeklagter, der schweigt, ist innerlich der Weg, auf dem die Lasten der Menschen auf ihn übergehen. Petrus deutet das Kreuz in derselben Linie, Christus hat unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben. Die verborgene Herrlichkeit des Knechtes Jehovas leuchtet nicht in der Vermeidung des Leidens auf, sondern in der Liebe, die das Leiden bewusst auf sich nimmt, damit andere frei werden. Das Kreuz bleibt auch in der neutestamentlichen Verkündigung ein Ärgernis für die natürliche Vernunft. Paulus benennt das offen, für religiöse Erwartungen ist es ein Anstoß, für philosophische Denkweisen Torheit, und doch ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit für die, die glauben. Hier verbindet sich Jesajas Bild vom zerschlagenen Knecht mit der apostolischen Einsicht, am Kreuz werden nicht nur individuelle Sünden vergeben, hier wird eine ganze Weltordnung gerichtet und die Macht des Todes gebrochen. Johannes legt das mit einem einfachen Bild aus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der leidende Knecht ist dieses Weizenkorn, sein Zerbrechen ist kein tragisches Scheitern, sondern der Weg, auf dem Gottes Leben freigesetzt wird. In dieser Perspektive verliert das Leiden Jesu seinen zufälligen Charakter. Es ist nicht das Resultat unglücklicher Umstände, sondern der innerste Vollzug des göttlichen Heilsplanes. Am Kreuz lässt der Vater unsere schuldhafte Geschichte auf seinen Knecht fallen, damit eine neue Geschichte beginnen kann. Gleichzeitig wird der, der die Macht des Todes hat, entmachtet, und die Herrschaft einer Welt, die sich von Gott losgesagt hat, wird in Frage gestellt. Die äußerliche Schwachheit des Gekreuzigten deckt eine unsichtbare Wende auf, unter der Oberfläche der Ereignisse vollzieht sich ein Gericht, eine Befreiung, eine neue Aussaat des Lebens Gottes. Wer auf diesen Knecht schaut, blickt in eine Liebe, die sich nicht im Erfolg beweist, sondern darin, dass sie den tiefsten Abgrund nicht scheut. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Strieme ihr geheilt worden seid. In einer Welt, die Stärke an Sichtbarkeit misst, lädt die Gestalt des leidenden Knechtes ein, Gottes Maßstäbe neu zu bedenken. Das Kreuz zeigt, dass Gottes Herrlichkeit oft in Wegen erscheint, die unsere Vorstellungen von Erfolg unterlaufen. wo du dich schwach, verkannt oder begrenzt erlebst, ist nicht automatisch Gottes Abwesenheit, sondern vielleicht gerade der Raum, in dem Christus als der Knecht Jehovas sein tragendes, vergebendes und Leben freisetzendes Werk fortsetzt. Wer diesen Knecht vertraut, lernt, das eigene Leben nicht mehr an äußeren Triumphen festzumachen, sondern an der stillen Gewissheit, in der Verborgenheit meines Alltags ist derselbe Herr am Werk, der durch sein Leiden die Welt versöhnt hat. Der lebengebende Knecht, Auferstehung, Same und Leib Christi. Jesaja bleibt nicht im Dunkel des Karfreitags stehen. Mit leisen, aber gewichtigen Worten weitet sich der Blick, der Knecht macht seine Seele zum Sündopfer. Doch dann heißt es, er werde Samen sehen, seine Tage würden verlängert und das Wohlgefallen Jehovas werde durch seine Hand gedeihen. Hinter dem Bild des Sündopfers öffnet sich eine Perspektive auf Zukunft und Frucht, aus dem stellvertretenden Sterben erwächst eine neue Familie, ein Same, der mit dem Knecht verbunden ist. Er, der sein Leben dahingibt, bleibt nicht im Tod, sondern lebt in einer neuen Weise weiter, nicht nur bei Gott, sondern in denen, die zu seinem Samen werden. Das Leiden ist nicht Endpunkt, sondern Übergang in eine vermehrte Gegenwart dieses Knechtes. In ihrer tieferen Bedeutung war die Auferstehung Christi eine große Geburt. In der Auferstehung Christi wurde nicht nur Christus selbst geboren, sondern in seiner Auferstehung wurden auch Millionen von Gläubigen an Christus geboren. 1 Petrus 1:3 sagt uns, dass wir alle durch die Auferstehung Christi wiedergeboren wurden, und Römer 8:29 sagt, dass Christus jetzt Gottes Erstgeborener unter vielen Brüdern ist. Das Neue Testament entfaltet, wie sich diese Andeutung erfüllt. Petrus fasst es schlicht und zugleich gewaltig, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Auferstehung ist nicht nur die Bestätigung Jesu, sondern eine große Geburt, Christus tritt als Erster aus dem Tod hervor, und in ihm werden viele neugeboren. Paulus nennt ihn den Erstgeborenen unter vielen Brüdern, Gott sieht in ihm den älteren Bruder einer großen Schar von Söhnen, die das Bild des Sohnes tragen. Jesajas Same gewinnt Kontur, es sind Menschen, die durch den Glauben gerechtfertigt werden und in der Kraft der Auferstehung ein neues Leben empfangen, das mit Christus unlösbar verbunden ist. Von hier aus wird verständlich, warum Paulus sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Knecht Jehovas verlängert seine Tage, indem er selbst zum Leben seiner Glaubenden wird. In seiner Auferstehung ist er nicht in eine ferne Sphäre abgehoben worden, sondern hat sich uns in einer neuen Weise genährt, als lebengebender Geist, der in uns Wohnung nimmt. Was Jesaja andeutet, wird so zur inneren Erfahrung, Gottes Knecht bleibt nicht ein historischer Retter, er wird zum gegenwärtigen Leben in seinem Leib. Aus Einzelnen, die durch sein Blut gerechtfertigt sind, von all den Dingen, von denen ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder gerechtfertigt, der glaubt, formt Gott eine lebendige Gemeinschaft, den Leib Christi. Dieser Leib ist mehr als eine religiöse Organisation. Er ist die konkrete Verlängerung der Tage des Knechtes Jehovas auf Erden. Paulus beschreibt, wie der erhöhte Christus hinaufgestiegen in die Höhe, Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben hat, um die Heiligen zuzurüsten zum Aufbau des Leibes Christi. Die Auferstehung des Knechtes führt also in eine Bewegung hinein, Christus teilt sein Leben aus, formt aus den Wiedergeborenen ein Miteinander, indem er selbst als Haupt wirkt, versorgt, korrigiert und aufbaut. Der Knecht Jehovas bleibt Knecht, jetzt als der, der durch seinen Leib dient, tröstet, ermahnt und Leben weitergibt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und von all den Dingen, von denen ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder gerechtfertigt, der glaubt. Die Verheißung, dass der Knecht Jehovas Samen sieht und seine Tage verlängert werden, bewahrt davor, das Glaubensleben auf ein persönliches Rettungserlebnis zu reduzieren. Wer durch die Auferstehung Christi wiedergeboren ist, gehört zu diesem Samen und steht mitten in einer Geschichte, die größer ist als die eigene Biografie. In einfachen Begegnungen, im verborgenen Gebet füreinander, in geduldigem Dienen am Leib Christi setzt der auferstandene Knecht sein Werk fort. Daraus erwächst eine stille Ermutigung, selbst unscheinbare Schritte der Liebe sind Teil seiner verlängerten Tage auf Erden. So wächst Vertrauen, dass unser Leben, getragen vom lebengebenden Herrn, hineingestellt ist in einen göttlichen Plan, der weit über Sichtbares hinausreicht. Der erhöhte Sieger, Christus, teilt die Beute und erfüllt Gottes Plan. Am Ende von Jesaja 53 tritt der Knecht Jehovas als Sieger hervor, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Die Beute, von der die Rede ist, stammt aus einem vollendeten Kampf. Doch dieser Kampf wurde nicht mit Schwert und Streitwagen geführt, sondern mit Hingabe, Stellvertretung und Fürbitte. Der Knecht steigt in den Tod hinab, stellt sich in die Reihe der Übeltäter, trägt die Schuld vieler und betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerade diese scheinbar unterlegene Haltung ist in Gottes Augen der Weg zum endgültigen Sieg. Jesaja 53, 12 heißt: Darum will ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit den Starken soll er die Beute teilen. Die Erwähnung der Beute oder der Beutezüge weist hier auf den Sieg Christi hin. In seiner Himmelfahrt teilte Christus die Gefangenen mit den Großen und den Starken. Das Neue Testament zeichnet die Linie weiter: der so tief hinabgestiegen ist, wird von Gott erhöht. Petrus bekennt von Christus, dass Gott ihn zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht hat, und einige Verse zuvor heißt es, dass der Erhöhte die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat und diesen ausgegossen hat. Paulus fasst die himmlische Perspektive zusammen: Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jedem Namen ist. Jesajas Bild der Beute erhält so einen christologischen Kern: Der Knecht Jehovas ist der erhöhte Christus, dem der Vater selbst Anteil gibt unter den Großen, weil er den Weg der Erniedrigung bis ans Ende gegangen ist. Doch die Beute seines Sieges besteht nicht aus Dingen, sondern aus Menschen. Paulus nimmt in Epheser 4 die Formulierung Jesajas auf und schreibt: Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Aus Gefangenen der Sünde werden Gefangene Christi, Menschen, die aus der Herrschaft der Finsternis herausgerettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt werden. Diese Geretteten sind die Beute, die der Vater dem Sohn anvertraut und die der Sohn als Gaben an die Gemeinde weitergibt. Was in Jesaja noch wie eine königliche Siegesfeier anmutet, zeigt sich im Neuen Testament als geistliche Wirklichkeit: Der erhöhte Knecht teilt das Ergebnis seines Triumphes mit Gott und mit seinem Volk. In dieser Sicht gewinnt die Geschichte des Knechtes Jehovas eine erstaunliche Gegenwärtigkeit. Sein Sieg liegt nicht in einer sichtbaren politischen Ordnung, sondern in der verborgenen, aber realen Herrschaft des erhöhten Christus über Herzen, Gemeinschaften und ganze Völker. Wo Menschen durch sein Evangelium frei werden, wo Gemeinden als Leib Christi aufgebaut werden, wo Feindschaft überwunden und Versöhnung gelebt wird, dort verteilt der Sieger seine Beute. Dass Jesaja die Fürbitte des Knechtes ausdrücklich erwähnt, unterstreicht: Auch im Zustand der Erhöhung bleibt Christus derjenige, der vor Gott für die Seinen eintritt. Sein Sieg ist kein distanzierter Triumph, sondern eine regierende Liebe, die trägt, korrigiert und vollendet. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr sowohl seht als auch hört. Die Vision des erhöhten Knechtes, der die Beute teilt, verschiebt den Blick von der Unsicherheit unserer Lage hin zur Gewissheit seines Sieges. Das eigene Leben mag von Kämpfen, Rückschlägen und unerfüllten Erwartungen durchzogen sein, doch über all dem steht ein Herr, der seine Seele in den Tod ausgeschüttet hat und jetzt als Erhöhter die Erträge seines Leidens verwaltet. In dieser Spannung zu leben, verwundbar und zugleich von seinem Triumph umfasst, schenkt eine tiefe Ruhe. Kein Schritt des Glaubens, keine unscheinbare Treue bleibt ohne Anteil an der Beute seines Sieges. So wird Hoffnung widerständig und Vertrauen wächst, dass der Knecht Jehovas sein Werk vollenden und uns in seine vollendete Herrlichkeit mit hineinnehmen wird. Herr Jesus Christus, Knecht Jehovas, wir beten dich an als den, der sich freiwillig erniedrigt, unsere Schuld getragen und durch deinen Tod und deine Auferstehung eine ewige Erlösung vollbracht hat. Danke, dass du als lebengebender Geist dein eigenes Leben in uns hineingegeben hast und uns zu deinem Samen und zu Gliedern deines Leibes gemacht hast. Lass uns nicht bei einem menschlich großen Bild von dir stehen bleiben, sondern öffne uns die Augen für die Tiefe deines Kreuzes, die Kraft deiner Auferstehung und die Wirklichkeit deiner Erhöhung. Wo wir uns schwach, unscheinbar oder verachtet fühlen, erinnere uns daran, dass gerade in der scheinbaren Schwachheit deine Weisheit und dein Sieg offenbar werden. Stärke unseren Glauben, dass dein Werk vollendet ist und dein Sieg über Sünde, Tod und die Mächte der Finsternis bleibt, auch wenn unsere Umstände anders aussehen. Fülle uns neu mit der Freude darüber, dass wir zu deiner Beute gehören, in deinem Triumph mitleben und an dem Aufbau deines Leibes Anteil haben dürfen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in dir, dem leidenden Knecht und erhöhten Herrn, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.